Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Ich wünsche wohl, geruht zu haben.
Ausnahmsweise mal ja.
Ausnahmsweise. Ja. Leidest du unter Schlafstörungen?
Störungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall keinen guten Schlaf die letzten Wochen. Aber ich glaube, es ist auch einfach der Stress, den ich habe da auch beruflich. Momentan, wir hatten ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist sehr stressig zurzeit. Ich denke, das könnte eventuell auch auf dem Schlaf ein bisschen durchschlagen. Wobei ich da ja eigentlich schon jahrelang so Probleme nicht mehr gehabt habe. Aber was willst du machen? Es ist, wie es ist.
So ist
wird
es
auch wieder besser. Ja. Und wie gesagt, letzte Nacht war wirklich eigentlich ganz okay. Ja.
Okay, gut, wunderbar. Haben wir das auch geklärt. Ja, wenn man älter wird, dann spricht man über Schlaf, über Gesundheit, dann rücken diese Themen eher in den Fokus, ne?
Wir könnten auch noch hier so über das eine oder andere Wehwehchen sprechen.
Oh, um Gottes Willen. Ich danke ja jeden Morgen, wenn ich aufwache und mir irgendwas nicht wehtut, dann bin ich ja schon dankbar.
Ja, man kommt langsam ins Alter, ja.
Ja, das ging so ab 40 ging's los. Jetzt bin ich so dezent über 40 und jetzt merke ich, irgendwas tut immer weh morgens und das dauert länger, bis man so in den Gang kommt. Ne?
Ja, bis man wieder eingelaufen ist, ja, das dauert
alles. Konnte ich mit Fingerschnipp aufstehen und ich war sofort da, ne? Aber das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also der Zerfall beginnt, ne?
Ja, wie hießen die zwei Alten bei der Muppet Show nochmal?
Waldorf und Stettler oder?
Ja, das kann sein. Ja, genau. Klingt irgendwie so bekannt. Ja.
So ist das.
Genau.
Oh so, Mann.
Oder wir könnten es auch machen, wie die, wie heißt die Sendung auf SWR 3 nochmal? Schatz, wie war deine Woche oder so?
War das nicht mit Anke Engelke?
Genau, Anke Engelke und ich weiß nicht, wie der Moderator heißt.
Ich relativ altes Eisen bei SWR 3, wenn man das so sagen darf. Obwohl, ich kannte SWR 3 noch, da hieß es SWF 3. Also da hab ich das noch gehört und da ich weiß, früher, ist ja bei uns nicht im Empfangsbereich, aber wir hatten dann relativ früh in den Ende der 80er Jahre schon eine Satellitenschüssel und da habe ich das immer über Satellit gehört. Das war damals auch noch eine ganz andere Art von Radiosender. Mittlerweile ist es ja auch Mainstream geworden. Ne?
Ja, okay, man muss sich halt auch den Hörgewohnheiten irgendwie anpassen. Ja? Das ist ja auch alles im Fluss.
Naja, ob das unbedingt sinnvoll ist, jetzt sich weiter in das Format Radio einzugliedern oder so ein bisschen zu revolutionieren oder Aufstand zu betreiben, wie sie es früher gemacht haben, ist eine andere Sache.
Die Leute, die Revolution im Radio haben wollen, hören, glaube ich, mittlerweile entweder halt die ganzen Nischenradiosender, die es ja Gott sei Dank auch noch gibt, teilweise ja auch hier über, wenn man mal guckt, über unsere Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja dann auch mit den ganzen Drittprogrammen in Anführungszeichen im Radio auch teilweise so die ein oder andere Perle noch. Oder halt, wie gesagt, Internet, ja. Und wenn man sich auch mal die ganze Radio-Club- und DJ-Szene alleine auf Twitch auch mal anguckt, da ist ja auch viel dabei, was teilweise wirklich sehr gute ich habe so viel Englisch momentan auch durch den Job, ja, ich habe alles irgendwie momentan in Englisch im Kopf, ja. Die ganzen Zuschauer, ja, und die Leute, die halt den Stream auch nebenher einfach laufen lassen, das ist schon das darf man nicht unterschätzen, ja.
Ja, aber ich glaube, es wäre heute noch Platz, um Revolution im Radio zu machen. Da gäbe es eine Zielgruppe, glaube ich schon. In Anführungsstrichen, oder ein anderes Radio zu machen als dieses glattgelutschte Formatradio. Weil du kannst im Endeffekt, wenn du dir die zweiten Wellen anhörst, NDR 2, WDR 2 etc., das sind alles im Endeffekt gleichgelutschte Formatradio. Also du hast fast die gleiche Playlist, du hast die gleiche Art der Moderation.
Ja, was erschreckend ist, dass egal auf welchem Radiosender du, oder fast. Ja. Aber sagen wir mal so, auf den regional großen Radiosendern, ja, ist es jetzt SWR, ist es BR, ist, keine Ahnung, ja, HR oder so. Egal, wo du hinschaltest, du hast irgendwann immer anscheinend immer dieselbe Folge von 10 Liedern, ja.
Genau, und auch die gleiche Art von Themen, die da breitgetreten werden, also sehr das, massenkompatible Themen.
Ja, das ist halt dieses massengespülte.
Genau.
Ja, ansonsten klicken halt oder die hören oder schalten halt die meisten Leute halt auch weiter einfach im Radio. Und wenn du, wie gesagt, früher hattest du ja dann hier noch, wie hießen sie alle, Gong und sag mal, wie hieß dann der der Sender in Frankfurt nochmal, der am Anfang doch auch relativ okay war und mittlerweile auch ziemlich mainstreamig geworden ist. Ach, mir fällt, ich weiß es nicht mehr. Ich höre auch so wenig Radio mittlerweile. Mhm. Das muss man auch sagen. Wenn ich Radio höre, ist es dann meistens hier irgendwie so Deutschland, ja, oder Kulturradio oder so, ja, weil da sind dann 2-3 Sendungen vergraben, oder auch Sendungen, die dann als Podcast noch drittverwertet werden, wo ich mir dann halt bestimmte Themen anhören will. Aber ansonsten Radio, mal zu den Nachrichten. Das war's dann aber auch. Ja.
Also, zu meinen Jugendzeiten, da gab es wirklich Radiosendungen, die hat man extra eingeschaltet. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Da gab es NDR 2 zum Beispiel Musiksendungen, da wurde sich thematisch mit einer Band beschäftigt. Zum 3-4 Stunden lang am Abend. Radio,
die hatten ja auch hier Formate früher. Ja.
Genau, da wurden Live-Konzerte übertragen und vor dem Konzert und nach dem Konzert wurde dann noch ein bisschen über die Band gesprochen. Es gab auch dann prominente Bands, die dann zu der Band noch was gesagt haben oder noch ein paar Hintergrundinformationen rausgehauen haben. Und es gab da dementsprechend auch wirklich Radiomoderatoren, die sich damit beschäftigt haben. NDR 2, Ecki Stieg zum Beispiel, war ja ein großartiger Radiomoderator, der zu den damaligen Zeit aktiv war. Oder Carlo von Tiedemann, ne? Das Urgestein der Radioszene, macht ja immer noch Radio, aber dementsprechend spricht er jetzt eine andere Altersgruppe an. Aber ja, das ist alles nicht mehr so interessant, wie es früher einmal war.
Ich bin mal gespannt, wann man das über das Podcasten sagen wird.
Keine Ahnung.
Und der Trend zum Mainstreaming und für große Zielgruppen produzieren, ja, ist ja mittlerweile auch eingetreten. Diese dieser Privatfernsehtrend, ja, hat ja mittlerweile auch Einzug gehalten im Podcast-Format.
Ja. Ja, gut, ich meine, mittlerweile hat man das Gefühl, dass Podcasting im Mainstream angekommen ist. Ne? Das gefühlt jeder Promi hat einen Podcast mittlerweile. Aber das haben wir auch schon oft gesagt. Ist halt leider so. Aber was mir letztens aufgefallen ist.
Ist ja gut so. Es tut der Szene ja generell gut, wenn du halt darüber auch das Bewusstsein einfach bei deinen potenziellen Hörern draußen, oder sagen wir mal überhaupt, ja, bei den potenziellen Hörern draußen dann überhaupt wecken kannst. Das ist ja, wie gesagt, nicht verkehrt, wenn die Hörer oder die Zielgruppe an sich wird ja größer. Ja, das kann ja den Podcast generell eigentlich nur gut tun. Nur wenn halt, das ist wie im Privatfernsehen, dieses Mittagsformat dann halt entsprechend sich jetzt auch im Podcast-Bereich einfach breit tut und dann, ja, das ist halt ein schwieriges Ding, ja. Weil wenn jemand diesen Podcast hört, kann er halt nicht die ganzen anderen Perlen hören, die es eigentlich im Podcast-Format gibt.
Das ist halt die Frage. Und wie viel kommt von dieser großen Aufmerksamkeit, die in dieser Promi-Szene existiert, wie viel fällt davon auf die kleineren Lichter, wie wir es zum Beispiel sind? Wie viel fällt runter? Wie viel kann man mitnehmen?
Okay. Wer, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber wer halt den einen oder anderen Promi-Podcast hört, ja, und dann mit der Podcast-Welt das erste Mal zu tun hat, wird wahrscheinlich nicht groß, zumindest mal ja, ein Großteil davon wahrscheinlich über diesen Tellerrand hinaus auch sich mit der Thematik beschäftigen. Ja.
Das ist das Problem, was ich sehe, weil alle sagen immer so, ja, das ist gut für das Thema Podcasting im Allgemeinen, aber so Randgruppengesichter, wie wir es hier sind, oder so Randgruppensender, wie wir es sind, Sender in Anführungsstrichen, die werden wahrscheinlich nicht viel davon abbekommen von dieser allgemeinen Podcast-Blase,
ja, Sender darf man nicht poppt. Sender nicht zu laut sagen.
Nein, Sender in dem Sinne, wir senden ja unsere Informationen und raus, in dem Sinne, dass wir was zu sagen haben. Also jeder Mensch ist ja letztendlich ein Sender, wenn er spricht. Sendet er Informationen?
Ja, ich meine ja in Bezug auf
Senderlizenz, aber wir sind ja nicht live.
Erstens mal das nicht, wir haben kein festes Programm, keine feste Sendezeit. Ja.
wir sind ja immer auf Sendung sozusagen. Zeitsouverän, konsumierbar.
Genau, auf Abruf.
Genau, auf Abruf, 24/7. Solange der Server mitmacht. Gut.
Ja, okay, da haben wir beide keinen Einfluss drauf.
Doch, wir müssen nur pünktlich die Rechnung bezahlen. Das ist das Einzige, was wir beeinflussen können.
Ja, okay, davon gehen wir ja mal aus. Aber ich meine, dass der Sender dann auch wirklich, oder was heißt Sender, aber dass der Server dann auch sprechend halt ständig irgendwie erreichbar ist. Wenn ich dran denke, wie heißen dann die Kollegen nochmal, die Hosting-Plattform? Wer hatte da zuletzt irgendwie mit Problemen, technischen Problemen zu kämpfen, wegen Stromausfall in den Datacentern? War das Uberspace? Kann das sein?
Kann sein. Ja.
Die hatten ja da auch ziemlich die Arschkarte gegriffen, ja.
Und das ist ja auch kein kleiner Anbieter, ne?
Ja, da ist es wohl irgendwie gab es einen Stromausfall und danach ging alles irgendwie in den Bach runter, ja. Dumm gelaufen gewesen, ja. Wobei die Blog-Einträge dazu waren sehr interessant zu lesen,
ja. Ja, manchmal hilft auch keine USV-Anlage. Da kann sie noch so gut und noch so groß sein.
Ja, das so stimmt, ist das. Ja.
Gut, aber bevor wir noch weiter Off-Topic-Themen besprechen, was wir ja meistens ganz gut können.
Wobei, da muss ich auch sagen, ich habe es dir vor der Sendung schon gesagt, ich habe momentan, irgendwie ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich du hast ja die letzte Zeit immer vom Sommerloch gesprochen. Ich habe den Eindruck, für mich hört dieses Sommer noch irgendwie nicht auf, ja, weil ich habe kein Thema irgendwie, was mir unter den Nagel brennt.
Ja, es ist auch relativ, also sagen wir mal so, wenn man ein extrem, extrem breit aufgestellt ist, was Technik anbelangt, findet man sicherlich viele Themen, worüber man sprechen will. Im Moment ist auch bei mir so das zeitliche Problem, Themen zu sammeln, Themen aufzusaugen. Ich habe auch beruflich im Moment so ein bisschen Stress. Ich habe zwar nicht viele Kunden, aber die Kunden, die ich im Moment habe, sind sehr anstrengend, ne? Also sind sehr pflegebedürftig. Und das ist ein bisschen nervig, ne? Und wenn man dann so 3-4 Kunden am Hals hat, die wirklich Stress machen, dann hat man echt auch manchmal die Faxen dicke, um das mal freundlich auszudrücken. Ja. Naja. Gut, anyway, aber lass uns trotzdem mal gucken, was in unserer kleinen Technik-Bubble so abgegangen ist und ein bisschen über Technik sprechen, damit es nicht so ganz monothematisch off-topic daherkommt. Ja, Thema Homeoffice bei Apple, ein Thema, was ich trotzdem im Auge behalten habe.
Wir haben vor Wochen schon gesagt, dieses Thema wird uns so
lange begleiten. Ja, das ist ein Dauerbrenner. Da gab es ein internes Memo, was an die Mitarbeiter rausgegangen ist, dass sie das ganze Thema beruflich bis mindestens zum Januar 2022 verschoben haben. Also bis dahin dürfen sie weiterhin zu Hause arbeiten oder nur halt nach Bedarf oder nach Bedarf würde ich sagen, ins Büro zurückkommen. Es gibt ja manche Tätigkeiten oder manche Aufgaben, da muss man halt mal ins Büro fahren und das soll erstmal bis zum Jahr 2022 weiterhin so laufen. Klingt so weit weg, aber so weit ist das gar nicht mehr.
Nee, so weit ist das nicht mehr. Ich sehe es ja bei mir privat ja auch, ja. Ich habe ja momentan, oder was heißt nur momentan, ich habe ja einen befristeten Arbeitsvertrag, aktuell noch und der läuft ja auch im Januar aus. Von daher, das ist nicht mehr lange.
Ja.
Das nächste Jahr ist wirklich schon wieder lange. Und man macht im Januar immer die Witze, bald ist Weihnachten, aber die Zeit verfliegt so dermaßen, das geht halt verdammt schnell, ja. Und aber zurück zu Apple und Büro. Sie sind nicht die einzigen, ja. Ich glaube, Google und Facebook hatten was Ähnliches auch schon gesagt, dass sie da halt das alles auch nochmal ein bisschen rauszögern. Hat ja auch vieles einfach mit Delta momentan zu tun in den Staaten. Ja, ist es ja auch auf dem Vormarsch. Beziehungsweise je nachdem, ist ja auch regional ein bisschen unterschiedlich, wie sich die Zahlen da in den Staaten entwickeln. Man kommt halt einfach um das Thema nicht drumherum, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es sich bei uns noch entwickelt. Wir sind ja vor ein paar Wochen eigentlich wieder dazu übergegangen, halt teilweise ins Büro zu gehen. Ich bin mal gespannt, wann das eventuell, je nachdem, wie die Werte sich entwickeln, da auch wieder ändert, weil momentan ja, zieht es ja wieder an, auch bei uns. Ja.
Ja, die Zahlen gehen wieder nach oben. Und ja, ich sehe da schlechte Zeiten auf uns zukommen, ehrlich gesagt, im Herbst, Winter.
Ja. Ja, okay, es ist ja auch wieder die Zeit. Ja. Du bist dann wieder mehr drin. Es ballt sich dann immer. Da muss man mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Ja.
Ja,
ist halt viel davon abhängig. Oder auch von jedem Einzelnen, ja, dann im Prinzip abhängig. Ja. Jetzt habe ich auch gerade wieder gehört, eine ganze Familie von heute auf morgen Corona-positiv getestet. Ja. Da muss man sich auch fragen, wer hat dann wo sich das eingefangen und dann eventuell an die Familie dann weitergegeben. Weil zwei Erwachsene, vier Kinder, ja, wie willst du das nachvollziehen? Ja,
ja, das ist gar nicht so einfach in dem Fall. Ja. Naja, gut, wie gesagt, Januar 2022, voraussichtlich, das ist das wichtige Wort dabei, voraussichtlich, ganz klar. Gut. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu iOS 15 oder zur kommenden iOS-Version, was letztendlich ja iOS 15 ist. Da gibt es ein Main-Feature, würde ich sagen, oder das Feature, was sie ja sehr prominent beworben haben bei der Vorstellung, das SharePlay-Feature. Das wird nämlich erstmal verschoben. Mhm. Hat ja fast schon Tradition bei Apple, weil es gab ja auch ein paar andere Features in vergangenen Versionen, die nicht sofort bei Release mit inkludiert waren. Und das wiederholt sich jetzt wieder mit SharePlay. Die Frage ist, kriegen sie es technologisch nicht hin? Kriegen sie es von den internen Prozessen nicht hin? Das sind so zwei Fragen, die sich bei mir aufdrängen. Warum geben sie es jetzt erst bekannt? Hatten sie es ganz anders im Timetable? War es geplant, dass es zeitnah kommt oder hatten sie es von Anfang an geplant, dass sie es später rausbringen? Das sind alles so viele Fragen, die ich jetzt, wo ich jetzt persönlich keine Antworten drauf finde. Und es ist eigentlich trauriges Zeichen, ne? dass nicht zeitnah kommt oder mit Release kommt oder mit Veröffentlichung von iOS 15 kommt. Finde ich sehr schade, dass sie es nicht gebacken bekommen.
Also ich gehe mal davon aus, dass es ein eventuell ambitioniertes Ziel war, aber dass sie gedacht haben, sie kriegen es hin. Mhm. Und wahrscheinlich da jetzt auch gerade aufgrund der allgemein bekannten Situation ja wahrscheinlich dann doch jetzt gesehen haben, dass es nicht hinkriegen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie vielleicht technisch irgendwo ein Problem haben, gerade auch mit der installierten Basis an Geräten halt in den Haushalten. Wie kriegst du das eventuell auf, ja, oder die Voraussetzungen einfach, um das dann auch reibungslos irgendwie an den Start zu kriegen? Ja, wie sieht es da halt in den Haushalten auch mit der technischen Basis aus? Was willst du, ich habe die Hardware-Voraussetzungen jetzt nicht mehr im Kopf, ja, und welche OS-Versionen du brauchst, gibt es da irgendwo vielleicht noch einen Grund oder können sie es, oder haben sie vielleicht gesehen, dass sie das vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen ausbauen können und brauchen da einfach noch ein bisschen Entwicklungszeit und wollen da ein Rollout dann machen, wenn es im Prinzip in Anführungszeichen Feature-Complete ist, ja, und nicht jetzt was bringen und dann später vielleicht nochmal dann rumschrauben oder dann nochmal Funktionen nachreichen. Ist halt von außen immer schwierig zu beurteilen. Aber mir ist es dann eigentlich lieber, es kommt später und es läuft dann auch, als dass es mit Release kommt und dann, ja, keine Ahnung, irgendwo dann aus Probleme kommen, was wir ja in der Vergangenheit leider auch schon hatten. Ja,
das ist richtig, das ist richtig. Nur ist es halt nur schade, weil sie es wirklich sehr prominent beworben haben und man hat in der
Präsentation... Ich denke, denen wird es auch wehtun, ja.
In der Präsentation gesehen, dass es ja teilweise, naja, ich würde sagen, 30% der Präsentation eingenommen hat. Mhm. Also gefühlt 30%. Das war echt extrem.
Ja, die Frage ist halt jetzt auch, wie viel später wird es halt kommen? Weil iOS 15 kommt ja mit dem neuen iPhone-Release. Mhm. Wird es dann dieses Jahr noch was werden oder würde es sich eventuell in das Jahr drauf verschieben? Was sie natürlich auch hätten machen können, und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon mal gemacht, ist das Feature einfach als Beta-Feature launchen. Ja, wie ist es ja auch mit, wie hieß die Kamerafunktion? War das Portrait-Foto? was sie als ja, Beta gelauncht hatten, hätten sie ja eventuell auch so machen können.
Ja, ja, also dass erst nächstes Jahr kommt, das glaube ich nicht. Ich denke, bei den nächsten Dot-Releases 1 oder 15.1 oder so oder später 15.3, wie auch immer, wird es dann kommen. Also nächstes Jahr glaube ich nicht, weil es gibt ja auch eine SharePlay-API für dementsprechend Third-Party-Apps und die haben dann, denke ich, auch schon darauf hin entwickelt, dass sie zum Start von iOS 15 sofort mit dabei sind und das schmerzt natürlich auch die ganzen Third-Party-Entwickler.
Da könnte man natürlich jetzt auch hier wieder ein bisschen böses Glaskugel lesen machen, ja. Hat vielleicht irgendein großer Apple gebeten, das ein bisschen nach hinten zu schieben, weil sie nicht rechtzeitig fertig werden und den Kleinen da nicht irgendeinen Vorteil geben wollen. Das wäre jetzt ganz nicht böse.
Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Apple irgendwas ausmachen würde, wenn es so wäre. Da würde sich Apple einen Furz drum kümmern. Also gerade
Apple. Wie gesagt, so, wenn man da ganz böse aufgelegt ist, könnte man das ja.
Ja, ja, das sind jetzt aber wieder kräftige Verschwörungstheorien.
Genau.
Ja. Nee, glaube ich nicht, dass es damit zusammenhängt. Aber es gibt noch zwei andere Features oder auszugsweise zwei andere Features, die auch erst später kommen werden, die noch nicht mal in der Beta waren, also bisher noch nicht mal in der Beta waren. Das ist einmal Universal Control. Musste ich auch erstmal kurz nachdenken, was war das nochmal? Ja, das war die plattformübergreifende Steuerung von iPadOS, macOS, dass ich meine Maus und meine Eingabegeräte plattformübergreifend zum Bedienen der Devices benutzen kann. Das war Universal Control. Komischerweise ein Feature, was mich damals bei der Präsentation am meisten begeistert hat und mir jetzt am wenigsten oder am schlechtesten eingefallen ist, was es war. So kann es kommen. Und einmal die ID-Card-Funktion ist für Europa auch weniger interessant. Das ist die Funktion, dass man zum Beispiel seine Driver-License, seinen Führerschein hinterlegen kann. Das soll auch erst später kommen. Also das sind exemplarisch auch zwei Funktionen, die nicht sofort mit Release von iOS 15 verfügbar sind.
Ja, ich würde mir wünschen, dass diese Wallet-Funktion oder dass die Unterstützung ja, gerade auch was die Wallet betrifft, ja, und auch diese ID-Card-Funktion, dass das mehr angenommen würde, ja. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, meinen Führerschein da drin zu haben, meine Krankenkassenkarte da drin zu haben. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, über die Impfbestätigung zum Beispiel für Covid, ja, dass sie da drin ist. Das würde ich mir eigentlich alles wünschen, dass ich das alles wirklich aufs iPhone holen kann. Von mir aus auch gerne einen Personalausweis, einen Reisepass, ja, auch gerne. Dass man das alles, wie gesagt, aufs Gerät einfach kriegt, ja.
Ja, das ist...
Klar ist dann alles weg, wenn das iPhone weg ist.
Oder wenn...
Aber momentan habe ich das alles bei mir im Portemonnaie, ja. Wenn ich mein Portemonnaie verliere oder geklaut kriege, ist auch alles weg. Also von daher, ja. Was dann weg ist, ist egal. Klar, wenn der Akku leer ist, hast du verloren. Ja, das hast du halt mit einer physischen Karte nicht. Ja, entweder der Akku leer oder du verlierst oder nimmst es halt nicht. Es muss ja nicht verloren oder geklaut werden. Du lässt es im Auto liegen, du lässt es zu Hause liegen, hast es vergessen, ja, bist unterwegs, hast du auch nichts dabei. Ja, aber das kann dir ja, wie gesagt, mit deinem Portemonnaie oder generell mit der Karte, wenn sie auch einzeln auf irgendwas ja auch passieren. Ja,
ja klar.
Ich niemals nie. Ja, meinen Schlüsselbund habe ich auch schon irgendwo vergessen. Ja. Und also von daher, so herbeigeholt an den Haaren ist das ja alles nicht, ja. Und außerdem wäre das ja dann nur zusätzlich. Du hättest es halt auch auf deinem Telefon, ja.
Mhm. Ja, so ist es. Naja, gut, müssen wir mit leben, aber SharePlay war halt auch kein Feature, was mich jetzt persönlich so von den Socken gehauen hat oder das jetzt auch nicht in meinen persönlichen Use-Case.
Oh, bist du noch da? Eben ist die Verbindung ganz schlecht.
Also ich.
Hallo.
2, 3, 4.
Da ist er wieder.
Da bin ich wieder. Ja,
wir eben warst du aber mal ganz schöne Zeit lang weg.
Holla, ja, holla. Ich weiß, kann sein, ja. Aber da müssen wir durch. Hilft ja nichts. Damit müssen wir kämpfen, oder nicht?
Also wenn es das jetzt gewesen ist, würde ich auch sagen, lassen wir es einfach als Bonus mal mit in der Sendung drin.
Als Bonus. Als Bonus. Technische Probleme als Bonus. Okay. Ja, muss ich es nur richtig verkaufen. Marketing ist alles.
Ja, genau.
Gut. Dann lass uns nochmal über ein paar iPhone 13 Gerüchte sprechen. Was heißt ein paar? Eins hat sich im Moment wieder kristallisiert. Da sind sich ein paar Analysten einig, dass wir eine 1-Terabyte-Version sehen werden. Ja, hoffe ich mal, dass das kommt. Und ich hoffe auch, dass dann die eine Version, also die kleinere Version, rausfällt und dass es dann der Einstiegsversion zugute fällt. Dass es dann nur noch als Startversion nicht mehr so kleine Größen gibt. Das würde
ja, okay, wir reden heute von kleinen Größen. Das war mal ziemlich groß.
Ja, ja, klar. Aber da waren auch die Dateien noch ziemlich klein.
Aber ja, um es mal mit Bill Gates zu sagen, 1 Terabyte?
Ich persönlich bin ja ein großer Verfechter von großen Speichergrößen. Viele sagen, wozu? Aber wenn man sich die Features, ich wiederhole mich ja, aber trotzdem, wenn man sich die Kamera-Features anschaut, was man heute an Content damit produzieren kann, dann sind solche Größen durchaus interessant für diejenigen, die auch solchen Content produzieren, muss man natürlich dazu sagen. Und deswegen bin ich ein Freund von vielen Optionen, die man den Kunden anbieten kann oder die man den Kunden anbietet generell.
Ja klar, vor allem wenn man mal überlegt, die ganzen auch Gerüchte ja wieder zur Kamera und wenn sie ja vorhaben, eventuell Red da Konkurrenz zu machen mit ihren iPhones.
Naja, okay, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, es ist schwierig. Gut, ja, und dann soll der Termin auch relativ fix sein. Zum Anfang der Woche gab es noch 2 Termine, die groß gehandelt worden sind. Mittlerweile haben sich alle auf ein Datum geeinigt. Das soll der 14. September sein. Am Anfang war es noch der 21. September, also diese beiden Termine. Also mittlerweile sagt man, 14. September würde passen, ist ein Dienstag. Dienstag ist immer so ein klassischer Event-Tag bei Apple. Ja. Und wenn man sich die angedachten Termine anschaut, die noch kommen sollen, im Herbst iPad-Event etc., also das Brot- und Butter-iPad soll ja auch demnächst kommen, angeblich. Dann denke ich, dass...
iPad Mini hast du eventuell noch am Start.
iPad Mini
und wir warten das MacBook Pro.
Genau. Ja. Also der Herbst soll ja heiß werden, angeblich. Bin ich gespannt, ob das auch wirklich alles eintritt, was Mark Gurman so von sich gibt. Er wiederholt sich ja gebetsmühlenartig, also wenn man sich seinen Newsletter anschaut, den man ja zum Teil auch kostenlos abonnieren kann, da gibt es ja 2 Versionen von, dann ist das immer nur wieder eine gebetsmühlenartige Wiederholung der Gerüchte.
Man,
ne?
Ja, man muss es nur oft genug wiederholen, dann wird es irgendwann
Dann wird es auch irgendwann eintreten, ja, ja. Das ist so. Naja, also wie gesagt, MacBook Pro, iPad Mini und das Standard-iPad und wie gesagt, die Apple Watch, die soll wohl zeitgleich mit dem iPhone präsentiert werden, die Apple Watch Series 7. Bin ich gespannt. Ja. Also wie gesagt, 14. September ist das Datum für die Präsentation vom iPhone.
Ich würde ja nach wie vor eher auf den 21. tippen, aber...
Das war halt auch noch ein Alternativdatum, oder was stand. Aber mittlerweile sagen so viel 14, da habe ich jetzt mal gesagt, schließe ich mich an. ja, schauen wir mal. Gut, und dann gibt es noch ein paar neue Design-Leaks zur Apple Watch. Da ist das Magazin 91 Mobiles in den Besitz von CAD-Dateien, CAD-Dateien gekommen und daraus haben sie dann ein paar Renderings gestaltet und man kann eindeutig sehen, dass es sich hier um ein, ich will jetzt nicht sagen radikales Redesign handelt, aber wenn man sich die aktuelle Apple Watch anschaut, die wir ja schon im Grunddesign seit dem Jahre 2014 haben, sie hat sich zwar immer ein bisschen verändert, auch die Displaygröße hat sich ein bisschen angepasst, aber so das Grunddesign hat sich seit dem Release im Jahr 2014 nicht verändert. Und wenn man sich jetzt diese Renderings anschaut, sieht man schon so ein eckigeres Design, etwas flacher. Sie sprechen ja exakt von 1,7 mm dünner im Vergleich zur aktuellen Version. Und dass die Displayränder auch kleiner sein sollen Und wie gesagt, dass man jetzt so ein eckiges Design hat, gleicht sich der aktuellen Produktsprache an. Mhm. iPhone ist eckig, iPads sind eckig und die Apple Watch soll dementsprechend auch ein eckigeres Design bekommen. Alte Armbänder sollen wohl passen. Das ist auch gut so. Ich glaube, da tut sich Apple, würde sich Apple keinen Gefallen mit tun, wenn sie da jetzt radikal auch neue Anschlüsse rausbringen würden oder neue Armbänder rausbringen würden. Da würden sie, denke ich, so die Stammkundschaft echt vors Schienbein treten. Ja, weil es ja doch viele Leute gibt, die eine Menge Armbänder haben. Sei es Original Apple oder Third-Party-Armbänder.
Genau, ja. Ist halt auch ein großer Markt einfach, wie der ganze Bereich Armband, ja.
Erschreckend, in meinen Augen erschreckend, wie viel Geld die Leute für Armbänder ausgeben. Auch so ein Thema, ja,
es ist was halt
ich
auch
nicht
so einfach
nachvollziehen kann.
Wenn das einfach, so kompliziert wäre, wie teilweise halt noch bei den, in Anführungszeichen, normalen Uhren, ja, wobei sich da auch ein bisschen was getan hat und das da ja auch immer abhängig ist von dem Armband oder von dem Uhrenhersteller, ja, was sie da gemacht haben. Aber wenn, wie gesagt, Apple hat es halt hingekriegt, dass es halt wirklich sehr einfach ist, ja, und dass sie wirklich über die einzelnen Generationen hinweg das einfach kompatibel gehalten haben.
Ja, klar.
Und von daher, hat sich da halt auch dieser ganze Markt darum
entwickelt, klar.
Darum entwickelt? Egal, auf jeden Fall wären sie blöd, ja, wenn sie das jetzt einfach über Bord schmeißen würden. Ich denke, irgendwann wird es einfach soweit sein.
Irgendwann wird
wenn
es
kommen. Wenn sie ein komplett neues Design halt machen, wird es sich halt irgendwann vielleicht nicht mehr vermeiden lassen, halt dann auch entsprechend an den Armbändern was zu machen. Aber solange sie das halt beibehalten können, wird es ja auch für die Leute, die halt wirklich schon einiges an Armbändern haben, halt sagen wir mal, keinen Stein in den Weg legt, um da irgendwie zu sagen, hier, ich habe so viel in die Armbänder investiert und dann jetzt die neue Uhr, nee, da setze ich aus oder was auch immer. Macht halt auch da den Neukauf ein bisschen einfacher.
Ja, klar. Nein, es ist ja auch schön, dass sich Apple da wiederum ein weiteres Standbein etabliert hat, mit vielen Zubehörprodukten, die sie dann an den Mann und an die Frau bringen können, keine Frage. Bloß ich kann es persönlich nicht ganz nachvollziehen, dass sich manche Leute so ein riesen Portfolio an Armbändern
zulegen. Manch einer hat 100 Paar Sneaker zu Hause, andere 100 Armbänder, ja, mein Gott.
Kann ich in vielen
Beides
Bereichen
nicht nachvollziehen.
Nein.
muss halt jeder selbst. Jeder hat so irgendwo sein Laster, ja.
Ich kann den Sneaker-Bereich als Investment-Bereich nachvollziehen, weil das durchaus interessant ist, aber dann darf man den nicht tragen. Das kann ich jetzt nachvollziehen, weil das ein sehr interessanter Markt ist.
Siehst du, dann kann ich halt wieder nichts mit anfangen. Sneaker sind für mich da, auch wenn sie
die zu tragen,
kosten, um sie also getragen werden. Ja,
ja gut, da ist dieser ganze Spekulationsbereich außerhalb der Standardsachen wie Aktien und Gold etc., der ist für mich interessant. Da gibt's
das ist ja auch wieder
Themen,
was anderes, aber
die interessant Sneaker? Es ist ein großer Bereich, genau wie original verpackte Konsolenspiele, ist im Moment ein Wahnsinns-Investment-Bereich. Zwar auch nur kurzfristig, man weiß nicht, wann das nächste Teil wieder durchs Dorf getrieben wird, aber das sind alles kurzfristige Trade-Bereiche, die durchaus interessant sind. Also spannend auch das Ganze zu beobachten, was da passiert. Ne? Wahnsinn. Und wie gesagt, lasst eure Produkte original verpackt, ihr werdet es irgendwann nicht bereuen.
Ja, okay, es kommt ja immer drauf an, was.
Ja, ich bin teilweise in dem Bereich bei Lego so weit gegangen, für gewisse Produkte, dass ich mir die zweimal gekauft habe. Wenn ich sie aufbauen wollte oder will, dass ich es einmal aufgebaut habe und einmal mir original verpackt in die Ecke gelegt habe, bei gewissen Lego-Sets. Ja, wo ich genau weiß, das wird irgendwann mal interessant werden.
Ja, genau wissen, dann wird es ja jeder tun.
Es ist, Lego ist im Moment ein extrem interessanter Investmentbereich. Das ist Wahnsinn. Und vor allem hat der einen Vorteil, falls das Set irgendwann nicht mehr interessant sein sollte, kann man es zerlegen und in Einzelteilen verkaufen. Da gibt es einen Riesenmarkt. Also man kann es outparten und man hat immer noch den Anschaffungswiderstand zumindest raus. Also man geht damit relativ wenig Verlust bei raus oder teilweise gar keinen Verlust bei raus. ein sehr komplexer Bereich.
Lego Investment Tipps von Tobi, müssen wir auch eine neue.
Ja, da gibt es mittlerweile, nee, Moment, da gibt's einen Spezialpodcast, der dreht sich nur um Lego Investment.
Nein, ich meine, bei uns ein eigenes Segment.
Nein, das machen wir nicht. Da gibt es richtige Profis, die sich damit auskennen. Da gibt es Profis. Ja, aber jetzt zurück zu Apple Watch.
Gut.
Ja, wie gesagt, dünner, eckiger und es soll auch ein paar mehr Farben geben, angeblich. Da bin ich allerdings skeptisch, ob das wirklich passieren wird. Und man ist sich auch nicht schlüssig, ob in dieser kommenden Version, also die 7er, überhaupt neue Sensoren reinkommen. Da gab es ja viele Diskussionen, da kommt wenigstens ein neuer Sensor rein. Und viele sagen, es wird nur ein Design-Update geben und die neuen Sensoren werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Das ist die Frage. Ich vermute mal, es wird nur ein Design-Update geben und höchstens ein neuer Sensor und das war's. Aber dass wir jetzt zum Beispiel einen Blutzucker Messpunkt oder Messsensor sehen werden, das bezweifle ich. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh und das wird auch frühestens erst, denke ich, nächstes Jahr kommen. Ja.
Ja, wobei Blutzucker wird ja auch wieder so gehandelt, aber...
Ja, aber noch nicht dieses Jahr, glaube ich nicht. Dafür sind die Gerüchte auch noch nicht verdichtet genug, dass wir es dieses Jahr sehen.
Genau, also gerüchteweise hat man es ja schon gehabt, aber es hat sich jetzt irgendwie gerade auch zu den Terminen, wo man ja davon ausgeht, dass eventuell auch was Neues angekündigt wird, kam da halt nichts Neues oder Gehaltvolleres an Gerüchten halt einfach raus. Ja.
Und gerade dadurch, dass wenn sich wirklich dieses Design-Update so durchsetzt oder wenn es so kommen wird, dann sind, denke ich, schon sehr viele Kunden dabei, die jetzt sagen, okay, jetzt wird es Zeit. Ich habe noch eine alte Dreier, jetzt gibt es ein neues Design-Update. Jetzt schlage ich zu, also dass das nochmal ein Auslöser sein wird für einen Neukauf einer Apple Watch. Mhm. Das vermute ich mal ganz stark. Und ich glaube, dann werde ich auch nochmal in das Segment der Apple Watch neu einsteigen. Es wird Zeit.
Die Frage, was sich mir halt nur stellt, gerade halt auch von diesen angesprochenen 1,7 mm dünner, ja. Mhm. Inwieweit macht sich das wirklich so stark bei der Apple Watch am Handgelenk bemerkbar?
Ja.
Das ist halt die Frage, weil, was wir ja auch immer sagen, warum muss ich hier irgendwo noch einen Millimeter oder zwei Millimeter einsparen, wenn ich den Raum, den ich hier frei mache, ja, eventuell einfach für mehr Akku nutzen kann. Und gerade bei der Apple Watch würde das, denke ich mal, mehr Sinn machen, als jetzt diese 1,7 mm dünner sind.
Das sehe ich genauso. Aber ich weiß ja nicht, wie gut sie jetzt auch diese neue Package-Bauweise
Apple
implementieren können. Ja. Ob sie da was komponententechnisch einsparen können von der Größe her, das weiß ich jetzt halt auch nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie den Akku verkleinern würden. Ich glaube nur, dass sie dann irgendwo etwas geschickter die Komponenten platzieren oder platzsparender die Komponenten platzieren.
Akku kleiner ist die andere Frage. Ich denke, dass Apple zufrieden ist mit der Akkulaufzeit, die sie haben mit dem Gerät.
Ja, dass sich das nicht verschlechtert dadurch, dass sie die Größe verkleinern.
Wie gesagt, ob jetzt dann, dass sie das Gerät kleiner machen können und das Gerät effizienter läuft und eventuell auch mit weniger Akku die gleiche Laufzeit erreicht. Oder aber, wie gesagt, beziehungsweise, dass sie halt die Akkulaufzeit einfach halten können. Eventuell auch mit den Verbesserungen, die sie an der Technik haben, vielleicht noch mal ein paar Minuten verlängern können. Aber dass sie nicht oder keinen Grund sehen, einen größeren Akku reinzumachen oder an dem Akku selbst nichts zu verändern und auf eine längere Akkulaufzeit kommen. Ich denke, mit der Akkulaufzeit sind sie zufrieden. Und solange sie diese halten können, würden sie wahrscheinlich auch die Uhr einfach dünner machen wollen. Hm. Gehe ich mal davon aus, weil sie einfach glücklich sind mit der Akkulaufzeit. Dass der ein oder andere sich da mehr Akkulaufzeit wünschen würde, ist, glaube ich, dann Apple auch egal, weil sie einfach mit dem Paket an sich zufrieden sind.
Ja, und dadurch, dass sie, wenn es wirklich stimmt, dadurch, dass sie eckiger wird, kann es sein, dass man auch ein bisschen mehr Platz in der Uhr bekommt. Im Moment ist es ja abgerundet und vielleicht hat man da auch eine gewisse Platzersparnis durch die eckige Bauform. Kann auch sein, dass man da ein paar Komponenten oder nicht mehr reinbekommt, aber die Komponenten etwas größer machen kann, zum Beispiel auch den Akku.
Ja. Wobei, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass Apple zufrieden ist mit der Zeit, die sie haben.
Ja,
also mit der Akkulaufzeit. Und ob das dann, wie gesagt, ein gleich großer Akku ist oder ob der Akku sogar kleiner werden kann. Ja, aber sie behalten die Akkulaufzeit. Das ist dann Apple auch egal, würde ich mal drauf tippen, ja. Möglich. Weil sie einfach zufrieden sind mit der Zeit, die sie haben.
Ich glaube, für Apple wird es erst interessant, wenn sie wirklich die Akkulaufzeit signifikant vergrößern könnten. Also jetzt mehrere Tage, ne, die wir jetzt so nicht haben.
Ja.
Kommt auch immer darauf an, wie man die Apple Watch nutzt, wie viel man damit anstellt, etc. pp. Es gibt ja Leute, die kommen da gut 2 Tage mit hin, es gibt Leute, die kommen da 1 Tag mit hin. Also es ist auch ein sehr unterschiedliches Spektrum an Laufzeit.
Ja, es soll ja auch immer abhängig davon, wie viel oder nutzt du alle Funktionen, die Uhr dir halt bietet. Ja.
Permanent Notifications an, es ploppt laufend auf, etc. Dann brauche ich natürlich mehr Akku, als wenn ich da nur gelegentlich das Ding nutze und benutze.
Genau.
Gut, aber nochmal kurz einen Rückblick auf die Renderings. Das ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Wenn man die vergleicht mit den Visualisierungen, die der John Prosser vor ein paar Monaten rausgehauen hat und sich die aktuellen Renderings von 91 Mobiles anschaut, dann sind sie deckungsgleich. Und das ist mal wieder bemerkenswert, wie stark John Prosser oder wie gut er informiert ist, also dass diese Renderings wirklich deckungsgleich sind mit dem, was John Prosser rausgehauen hat. Und das lässt hoffen, dass die dann auch wirklich final so aussieht. Oder das lässt schlussfolgern, dass die Uhr dann auch final so aussehen wird. Das nur mal so als Anmerkung. Ja. Gut. Dann gab es eine lustige E-Mail, die da rausgeploppt ist. Hast du das mitbekommen?
Auf was spielst du jetzt an? Das ist die Frage.
Auf Steve Jobs natürlich. Es ist eine E-Mail rausgeploppt, rausgefallen, die The Verge entdeckt hat im Rahmen im Rahmen des Gerichtsstreits rund um das Thema Epic. Und da ist nämlich eine E-Mail aus dem Jahre 2010 rausgeploppt. Da ging es um einen Tagesordnungspunkt bezüglich eines Meetings. Und da steht im Tagesordnungspunkt, also es war ein Strategie-Meeting und ein Tagesordnungspunkt war iPhone Nano. Das kann man daraus schließen, dass Apple schon im Jahre 2010 an einem kleineren iPhone gearbeitet hat. Wie wir ja alle wissen, haben wir das so zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Das Kleinste war ja dann das iPhone, was war das nächste kleinere, was rauskam? SE war ja letztendlich ein kleineres iPhone, was dann auf den Markt kam. Und heute ist es ja ein Mini und das Mini wird ja auch laut vielen Analysten und Leakern nicht mehr lange existieren. Das wird dieses Jahr wohl noch existieren und nächstes Jahr soll das Mini angeblich ja rausfliegen. Ja. Und ja, das ist nur so eine kleine Anekdote aus den E-Mails, die man jetzt wieder ausgegraben hat. Ja, schön. Oder auch nicht schön. Mhm. iPhone Nano wäre auch ein schöner Name für ein weiteres Mini-Gerät. Wenn Apple sich dann irgendwann mal wieder dazu...
wenn sie dann zum Mini noch ein noch kleineres Gerät dann machen wollten, dann wäre es dann das Nano, ja.
Wobei
die Aussichten stehen eher schlecht, wenn das Mini wirklich mit der
nächsten
Generation rausfliegen sollte, dann wird es auch kein Nano geben.
Nein.
Vor allem, wenn du dann mal guckst, wie klein oder welche Funktionen würdest du im Nano eventuell nicht sehen wollen, wenn man da mal den iPod als Gerät ranzieht. Ja, was hatten wir da bei dem der iPod Shuffle? War das ja zum Beispiel, der komplett wegging von Display etc. Ja, stell dir das mal beim iPhone vor. Oder du hast nur so ein kleines, wie früher bei diesen MP3-Playern, so ein kleines Laufdisplay.
Na gut, die Frage ist, interpretiert Apple Nano im Bereich der iPhones oder wie hätte das, hätte das 2010 Steve Jobs oder Apple interpretiert?
Ja, ne? Hättest du einfach gesagt, okay, wir waren ja eh noch nicht so bei den Max-Geräten angekommen. Das iPod Nano wäre einfach ein kleineres iPhone dann zum Beispiel gewesen, weil du hast ja aus der iPod-Serie den Nano schon gehabt. Du hättest zum iPhone dann kein iPhone Mini gemacht, weil wir hatten ja diese Größen noch nicht erreicht, sondern du hättest zum iPhone nochmal ein iPhone Nano gemacht, das wäre dann ein kleineres iPhone eventuell gewesen. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Heute, mit der ganzen oder mit den verschiedenen Größen, die du einfach hast, ja, vom Mini, das SE, ja, bis zum Standard und dann die Max, ja, und die großen Versionen, wo willst du dann da noch ein Nano reinbringen?
Ja. Man muss das ja auch immer im Kontext der damaligen Zeit sehen. Genau. Damals hatte man noch keine ganz andere Anwendungsszenarien als heute. Damals hat man noch ganz andere Dinge mit dem Smartphone gemacht als heute. Das muss man ja auch immer in Betracht ziehen.
Ja, gerade mit dem Smartphone. Du könntest heute zum Beispiel, wenn wir mal beim iPhone bleiben, kein iPhone Shuffle oder kein iPhone Nano machen. Ja.
Ja.
Zumindest mal kein Shuffle. Nano, dass du nochmal, wie gesagt, ein kleines Gerät hast, okay. Nur wie wolltest du das, oder wenn du sagst, okay, wir gehen hier ganz crazy, wir machen einen Formfaktor, der ist dann nur noch halbe Displaybreite zum Beispiel, ja, dass und dann, keine Ahnung, noch 2/3 Größe oder so, ja. Crazy, nur dann kannst du die Anwendungen, die du momentan im App Store hast, kannst du eigentlich alle dann vergessen, weil die werden darauf nicht vernünftig laufen, ja. Mhm. Also du kannst im Formfaktor ja nicht crazy werden, außer es wäre dann halt kein iPhone mehr.
Ja, ja, klar. Und das wird so wohl auch nicht mehr kommen, denke ich.
Nee. Und dann Nano, okay, klar, ist noch ein Begriff her aus der iPod-Geschichte her, aber das macht, glaube ich, wenn du das Mini im Prinzip ja dafür schon hast, also von der Größe her, wo macht dann Nano noch Sinn? Ja.
Ja. Wie gesagt, 2010, das waren ganz andere Zeiten. Da hat man ganz andere Dinge mit dem Smartphone gemacht.
Wenn man wirklich mal überlegt, wenn Apple wirklich mal wieder ganz crazy werden wollte und wirklich ein iPhone Shuffle.
Ja.
Also nicht jetzt Shuffle alles durcheinander und du weißt nicht, welche Kontakte anrufst und so ein Kram. Nee, sondern wirklich ein iPhone vielleicht mit, wie gesagt, mit einem ganz anderen Formfaktor beziehungsweise ohne Display, ja.
Oh, ja, okay. Also das wäre ja dann schon fast ein Feature-Phone. Also so.
Ja, genau. Und dafür ist der Markt ja, bis auf die Nischen, die es noch gibt, alle im Mainstream hast du den Markt eigentlich gar nicht.
Im Mainstream hast du den Markt. Und du siehst ja auch die Gerüchte um das iPhone Mini herum, dass das angeblich nächstes Jahr rausfliegen soll, zeigt ja auch, dass der Massenmarkt gar keine super kleinen Smartphones mehr haben möchte.
Entweder
wenn das jetzt wirklich so ein Kassenschlager gewesen
oder halt
wäre.
Nicht zu diesem Preis.
Das kann ja auch sein. Und ich vermute mal, dass Apple dann sagt, okay, wenn ihr kein Mini wollt zu dem Preis, dann lassen wir das iPhone SE drin. Das ist ja auch preislich attraktiver. Und das ist wohl auch ein Beweggrund, warum wir nächstes Jahr kein Mini mehr sehen werden, wenn die Gerüchte alle stimmen. Mhm. Und ich das ist natürlich auch nur eine subjektive Beobachtung, aber in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehe ich immer wieder, dass viele sagen, oh ja, es müsste mal ein richtiges, vom Mini haben sie es gesagt, es müsste mal ein richtiges, kleines, leistungsstarkes iPhone geben, was auch wirklich kompakt ist. Tja, und dann war es da. Was haben sie gekauft? Ein Pro Max.
Na okay, es halt wahrscheinlich mit zusammen, dass sich vielleicht auch das, was sie haben wollen, einfach geändert hat.
Ja, klar.
Dass sie vielleicht Features vermisst haben, die im Pro Max drin sind, ja, die im Standard-iPhone fehlen. Wenn man mal guckt, gerade was war es, Bildstabilisation, war ja, glaube ich, so ein Thema.
Ja, die Akkulaufzeit ist auch signifikant
das
schlechter.
Das kommt noch dazu, ja. Ne? Und dann einfach auch Preis.
Richtig,
wahrscheinlich haben sie gedacht, hier so ein iPhone Mini kostet auch nur die Hälfte. Ja,
gut, aber das kriegst du dann halt nicht mit dem Leistungsindex. Ne? Das ist das Problem. Naja, anyway. Schauen wir mal. Gut, dann gibt es einen interessanten Bericht. Ja, das hat mich ein bisschen erschrocken, aber okay. Es geht um das Thema Leaker und der Kampf gegen Leaker. Der hat bei Apple wohl ganz neue Blüten getrieben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diesen ausführlichen Bericht.
Ich habe den Artikel gelesen und habe mich da, ja okay, groß überrascht hat es mich nicht. Ich habe mich über die ein oder andere Aussage des Mitarbeiters, der die Story gesteckt hat, ein bisschen gewundert, ja.
Ja, also das IT-Blog oder das IT-Magazin Motherboard hat einen Exklusivbericht von einem sogenannten Doppelagenten rausgehauen. Der hat sich wohl selbst bei Motherboard gemeldet, was man rauslesen konnte. Und er war über ein Jahr als Doppelagent tätig. Das heißt, er hat in der Leaker-Szene aktiv und hat gewisse Informationen bei Apple oder hat gewisse Informationen Apple geliefert aus der Leaker-Szene heraus. Das waren einmal Informationen, wer welche Informationen wohin getragen hat, welcher Leaker Kontakt hatte mit Journalisten und wiederum natürlich auch, wohin die Prototypen verkauft worden sind. Also dieses ganze Thema rund um dieses Leaken, Verkaufen von Prototypen, Verkaufen von Bildern, Verkaufen von gewissen Informationen etc. Das hat dementsprechend Andrey S., das ist der richtige Name, gemacht und rausgehauen. Es gab auch einen Codename, YRHO4E. Das ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Das war der Codename. Wir nennen ihn jetzt, um es einfacher zu gestalten, Andrey S. oder Andrey. Das ist auch sein korrekter Name. Ja, und er hat sich deswegen an Motherboard gemeldet, weil er sich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt hat von Apple. Es gab auch keine weiteren oder es gab gar keine Entlohnungen für die Spionagearbeit. Ja, und das war wohl so auch der Hauptgrund, warum er sich jetzt geoutet hat und jetzt ausgepackt hat. Die Frage ist, ob es von Motherboard Entlohnungen gab für diesen Bericht oder dass er halt ausgepackt ist. Das ist jetzt die Frage, die sich für mich aufdrängt. Das so die Grundinformation zum Doppelagenten.
Hm? Okay, wir wissen ja seit einiger Zeit, dass Apple vermehrt oder verstärkt gegen halt dieses ganze Leaken halt vorgeht. Ja? Ja. Dass sie da auf verschiedenen Ebenen halt versuchen, dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Dass sie dann versuchen, entweder jemanden aus der Szene zu rekrutieren oder dort einzuschleusen, ist, denke ich mal, auch verständlich. Je nachdem, wie es halt gelaufen ist, ist halt mit die Frage, inwieweit ist es eventuell moralisch, ja, oder ethisch dann vertretbar, beziehungsweise nicht. Wenn du da, wie gesagt, einen Mitarbeiter oder jemanden halt hinschickst aus den eigenen Reihen, der sich da einfuchst oder so, ist denke ich mal, nichts dagegen zu sagen, solange der nicht irgendwo halt da quer aus dem Ruder läuft, ja, und vielleicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Ja, das ist ja anscheinend nicht der Fall gewesen. Von daher denke ich mal, kann man da Apple in der Art und Weise, wie sie das Thema angegangen sind, nichts vorwerfen. Ja.
Nee, aber das war ja kein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen. Das war ja ein Leaker, der auch vorher schon in der Szene tätig war, was ich rausgelesen habe.
Ja, okay.
Und den haben sie dann ja rekrutiert.
Wenn sie den anwerben, ist ja auch okay. Wie gesagt, das ist ja sein Ding. Ja, das muss er mit sich ja ausmachen, inwieweit er da halt dann bereit ist, da quasi Verrat an der eigenen Szene halt zu begehen. Ja, das muss er halt mit sich selbst ausmachen. Die Frage ist halt, was halt ja da vorher halt für Absprachen da waren. Ja, was er halt bekommt dafür, dass er das halt tut. Ja.
Ja.
Wenn Apple da sich an die Absprachen gehalten hat, verstehe ich halt nicht, was man sich dann jetzt unbedingt ausgenutzt fühlen muss, beziehungsweise sagt, man wurde nicht entsprechend entlohnt.
Ja, das ist die Frage. Und ich gehe mal davon aus, dass sich Apple an die Absprachen gehalten hat. Das setze ich jetzt mal voraus.
Das ist halt die Frage. Ja, wir wissen, das kann halt keiner außer den Zweien halt wissen. Ja.
So ist es. Gut, und dann gab es noch eine zweite Sache. Er hat angeblich auch dazu beigetragen, dass ein Leaker aus Deutschland aufgeflogen ist. Das war nicht nur ein Leaker, sondern das war auch ein Apple-Mitarbeiter. Der Mitarbeiter aus Deutschland hat angeboten, gewisse Informationen rund um das Thema Apple Maps und Chip-Produktion, gerade um das Thema Power-Management nach außen zu tragen, oder hat es Journalisten aktiv angeboten. Und er hat halt auch dazu beigetragen, dass sie diesen Mitarbeiter identifiziert haben. Und letztendlich wurde er auch entlassen. Das war auch noch so eine Randnotiz, die man lesen konnte. Ja, also sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Letztendlich, wenn diese Informationen alle so stimmen, dass er sogar dazu beigetragen hat, dass sie noch eine undichte Stelle gefunden haben und dass sie auch einen Mitarbeiter dingfest gemacht haben, dann hätte man ihn schon entlohnen können für diese aktive Mitarbeit. Aber wie gesagt, wenn es nicht von Anfang an geklärt ist und von Anfang an abgesprochen war, dann kann man da auch keine Vorwürfe in Richtung Apple machen.
Wie gesagt, man weiß halt nicht, welche Absprachen es da gegeben
hat. Nee, klar.
Das kann natürlich auch sein, je nachdem, ich will da jetzt ungern irgendwas spekulieren, ja.
Kann man auch nicht, weil man nicht tief genug im Thema ist, ne?
Das dass
ist
man, das Thema. Klar, dass man eventuell sich da nicht gerecht behandelt fühlt, kann halt auch passieren, ja, je nachdem, was auch dann letztendlich bei rauskommt, ja, bei dem, was man halt dann auch steckt an Informationen, dass man da dann gerne mehr sehen würde oder er denkt, man hat nicht genug bekommen für das, was man getan hat, okay, ja. Nur das ist halt in der Situation schwierig, dann halt damit auch noch an die Presse zu gehen und das dann halt so publik zu machen.
Ja, das ist im Nachhinein immer Dinge zu verhandeln, das ist schwierig. Ne? Das sollte man auch nicht tun. Da muss man einfach damit klarkommen, was man vereinbart hat.
Andererseits, wenn ich jetzt an seiner Stelle gewesen wäre, warum hätte ich sollen da irgendwas an Apple durchstecken, ja? Außer ja, das, was sie mir besprochen hätten, wäre so gut gewesen, ja. Dass ich das hätte.
Vielleicht hat er sich dadurch erhofft, dass
meine Bedenken der Sache gegenüber dann so weggewischt hätte.
Ja, es kann ja auch sein, dass er sich dadurch was erhofft hat, wenn er jetzt noch mehr macht, als vereinbart war, oder wenn er jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit leistet, dass Apple dann nochmal was oben drauf legt oder dass sie dann sagen, okay, wir zahlen dir was dafür.
Sorry, das kann ja auch sein. In der Szene dann als Informant zu arbeiten, wie groß muss dann bitte der Geldkoffer gewesen sein, ja?
Naja, so ist es. Aber angeblich gab es ja gar nichts. Ne? Das ist das Problem. Und in der Szene kann er sich jetzt auch nicht mehr blicken lassen. Ne? Da ist er jetzt unten durch.
Ja, deswegen. Wie groß muss denn dieser verdammte Geldkoffer sein, dass du so einen Scheiß machst?
Ja, naja, ist richtig.
Ja. Und den Mitarbeiter, den sie da identifiziert haben und gefeuert haben, sorry. Ja. Wenn du solche Interne nach außen trägst, muss man mit dem Risiko leben, ja. Ob das jetzt auf diese Art und Weise passiert oder anders, scheiß drauf, ja.
Und in der IT-Branche kriegt der auch keinen Fuß mehr an den Boden, der gute Mann. Der ist auch durch. Also den möchte ich mir jetzt auch nicht in die Firma holen.
Wie gesagt, da ist der Mitarbeiter selbst dran schuld, ja.
Ja, klar.
Also intern dann nach außen tragen.
Ja, und das auch noch, was man rauslesen konnte, er hat es ja noch aktiv Journalisten angeboten. Nein. Ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein Journalist zu ihm gegangen ist, ja, hast du nicht und kannst du nicht. Und der ist aktiv darauf zugegangen, auf die Leute. Das war ja auch noch makaber. Ne?
Ja, deswegen, da ist jeder, wie heißt es, seines Eigenglücken Schmied, ja. Und wenn man dann so eine Sache macht, ja, sorry.
Aber nicht jeder Schmied hat Glück, ne?
Das auch.
So ist es.
Ja.
Naja, trotzdem ist es ein...
Anscheinend kriegt ja jeder das, was er verdient.
Ja. Keine Ahnung, ob das auch wirklich jetzt immer so ist. Das bezweifle ich doch. Kann man jetzt nicht pauschalisieren. Gut. Und es gibt ein neues Feature in iPadOS. Jedenfalls in einer aktuellen Beta konnte man dieses Feature sehen. Ob das dann auch wirklich final in iOS 15 so kommen wird, das ist fraglich. Aber ich finde es eine extrem interessante Funktion. Und es erleichtert doch einiges, speziell für Kunden der Telekom. Das heißt, wenn man jetzt Kunde bei der Telekom ist, man ist dort registriert, logischerweise mit einem Vertrag. Es gilt nur für Vertragskunden, weil dann auch diese technische Umsetzung auch erst funktioniert. Für Prepaid-Kunden geht das so nicht und ich glaube, es gibt auch im Prepaid-Bereich keine Möglichkeit, eine Twin-Card oder eine Partner-Card zu aktivieren. Das geht nach meiner Meinung auch nur bei Vertragskunden. So, jetzt nehmen wir mal an, wir sind bei der Telekom und haben einen Vertrag und wir haben auch ein iPad und möchten eine Partner-Card aktivieren. Dann gibt es demnächst eine Option in iPadOS 15, wohlbemerkt, wenn sie kommt, dass man über den registrierten Vertrag relativ einfach per ein paar Klicks das Ganze aktivieren und freischalten kann. sollte man die Option nicht im Tarif haben, dass man eine Partnercard aktivieren kann, dann wird über eine Menüführung angeboten, natürlich für weitere Kosten eine eSIM buchen zu können. Und das funktioniert dann alles per Menüführung über iPadOS. Und das funktioniert nur deswegen so gut oder soll deswegen so funktionieren, weil über die Apple-ID das OS halt feststellt, dass man bei der Telekom einen Vertrag hat und darüber dann die Vertragsgeschichten ausgelesen werden können. Und das ist halt der Knackpunkt. Die Apple-ID ist halt der Dreh- und Angelpunkt, warum dieses Feature auch überhaupt funktioniert. Ja, das erleichtert einiges. Man muss auch dementsprechend keine physische SIM-Karte einführen, logischerweise, weil das Ganze funktioniert über die eSIM und das wird dann halt ähnlich so funktionieren, wie es auch bei der Apple Watch funktioniert. Da haben wir ja den ähnlichen Fall. Da gibt es ja auch keine physische Karte, fehlt ja auch der Slot zu. Und so wird es dann auch bei den iPads funktionieren, wohlbemerkt, wenn es so kommen wird. In der Beta ist das Feature aufgetaucht. Finde ich gut.
Ja. Hm.
Werden sich jetzt ein paar andere Provider wohl sicherlich beschweren. Aber okay.
Ja, ich denke mal, dass jeder Provider hat die Möglichkeit, wahrscheinlich da dieselben Schnittstellen bzw. Funktionen zu nutzen.
Im Moment
Telekom war von Anfang an ein sehr guter Partner für die Apple. Ja, ich denke mal, dass sie da das wahrscheinlich als auch zum Austesten halt mit der Telekom da gemacht haben. Du weißt ja auch nicht, welche Verträge sind im Hintergrund, exklusiv, keine Ahnung.
Ja, klar.
Vielleicht ein halbes Einer Jahr oder ja. so, bis halt Vodafone oder wie sie alle heißen, dann eventuell auch die entsprechenden Funktionen halt nutzen können. Wenn es exklusiv bleibt, ja, klar, kann man sich drüber ärgern, aber ich denke mal, das wird eine Sache sein, die mit der Zeit dann bei allen einfach aufschlägt. Wenn sie es halt technisch im Backend halt auch entsprechend umsetzen können. Ja.
Mhm. Klar, und einer muss ja anfangen und das ist in dem
genau. Fall die Telekom. Und wie gesagt, Telekom war auch der Erste, der das iPhone ja in Deutschland exklusiv hatte, also von daher eine gute Zusammenarbeit oder auch ein bekannter Partner aus der Vergangenheit einfach raus. Ja, von daher denke ich mal, auch deswegen halt die Telekom. Ja.
Klar, so ist es.
Infrastruktur.
Aber ein schönes Feature.
Ne? Ja, das ist durchaus interessant. Das ganze Thema eSIM könnte eigentlich wesentlich mehr gepusht werden. Es war ja auch schon die Gerüchte da, dass iPhone eventuell ganz auf eSIM geht, wo ja dann der Aufschrei relativ groß war, den ich auch sehr gut verstehen kann, ja, weil man gerade, wenn man viel in der Vergangenheit im Ausland unterwegs war, halt, wir hatten es ja auch schon angesprochen, einfach flexibel ist, dann auch vor Ort einfach eine SIM einfach einzusetzen. Ja, wenn das halt wegfallen sollte und du bist halt auch angewiesen auf Provider, die halt eSIM anbieten, beziehungsweise eventuell dann einfach von Apple auch unterstützt werden, schränkt das halt die Möglichkeiten, die man hat, einfach ein. Ja, und das will man ja eigentlich nicht. Aber zusätzlich, wie gesagt, eSIM oder so, das könnte
von mir aus
gerne viel mehr kommen. Ja,
ja, sehe ich genauso. Aber wie gesagt, nicht exklusiv, sondern als Option auf jeden Fall. Und das ist ja auch gut so, dass sie das so haben im Moment. Gut, ja, also mit den Hauptthemen sind wir durch. Wir hätten dann noch so ein paar kleine Gadgets. Möchtest du zuerst oder soll ich zuerst?
Ja, nee, ich will sagen, das können wir relativ schnell abhandeln. Und zwar auch nochmal zurückkommen auf Cyberpower, ja, die auch so nett waren, mir was zu stellen. Mit der schönen Bezeichnung PR57E LCD. Ich war überrascht, als das Paket vor der Tür stand, weil das war ein Riesenkarton, ja. Da hast du die Katzen haben sich sehr gefreut über den Karton, sagen wir mal so.
Ja,
da hättest du können Burgen draus bauen für Kinder, keine Ahnung. Riesending. Ich pack das Ding auf, ja, erstmal viel Luft und hol so ein kleines Paket da raus. Und ich nur so, okay, ja, das relativiert sich auch wieder schnell, weil ich hatte mit dir noch am Anfang, ja, die letzten Wochen mir so Witze gemacht, ja, nicht, dass da irgend so ein Riesenschrank bei mir vor der Tür steht, ja. Und du noch gesagt hast, ja, was willst du, keine Panik, ja. Und ich dann ausgepackt und das Paket war relativ klein. Ich so, na, okay, das mit dem Gewicht, was es hat, ja, relativiert sich ja doch sehr schnell, ist anscheinend doch ein kompaktes Gerät. Als ich dann das kleine Paket ausgepackt habe, war ich nochmal sehr positiv überrascht, weil das Ding ist nochmal einiges kleiner als die Verpackung, ja. Klar, das wird nicht einfacher, weil das Gewicht ist ja da, aber das erweckt ja eigentlich auch nur mehr Vertrauen, ja, das Gewicht in das Gerät. Und sehr kompakt, sehr klein. Von den Anschlüssen her kannst du nicht meckern, ja, das du kennst es ja auch. Ja. Anschlüsse sind reichhaltig vorhanden für das oder für den Einsatzzweck, den man einfach hat mit dem Gerät. Was ich sagen muss, wir hatten bis jetzt noch keinen Fall, wo man es oder wo es von sich aus hätte müssen einspringen. Klar kannst du hier mit dem Zug der Sicherung, ja, oder mit dem Klick der Sicherung da einen Fall auslösen, ja. Aber darauf habe ich es jetzt auch nicht angelegt, ja, das Ding aufgebaut. Ich hatte es ja, ich weiß gar nicht, hatte ich da im Podcast drüber gesprochen oder hatten wir da off the grid quasi drüber gesprochen? Ich habe es ja hier in der Praxis von meiner Frau aufgebaut für sie als Notfalllösung, gerade für die Backups, die sie halt fährt. Dass das halt auf jeden Fall nicht irgendwo du das Problem hast, dass dann während dem Backup eventuell was passiert, ja, gerade mit bei ihr mit den Praxisdaten, die ganzen Kundendaten etc., alles, was er mit ihrem Rechner hat und die Backups, die sie da fährt, dass das halt dass da halt nichts schief gehen kann dafür. Wie gesagt, wir hatten noch nicht den Fall, deswegen kann ich da nichts sagen, aber was Inbetriebnahme, Aufbau, ja, die Kabel, die mitgeliefert wurden, hat alles gepasst. Ja, also ich hatte zuerst noch Bedenken, ob dann auch ich irgendwie noch Kabel zusätzlich mir erstmal organisieren muss, um das dann auch testen zu können. War alles, was ich benötigt habe, im Lieferumfang mit bei. Also von da, also klar, wenn du noch zusätzlich brauchst, okay. Aber ja, klar. Das waren die zwei Kabel dabei, die ich gebraucht habe, ja, von daher war das kein Thema, ja. Soweit, was in, wie gesagt, in Betriebnahme alles betrifft, war das eigentlich, ja, irgendwo keine Hürde, ja, die zu erklimmen war, ja, oder irgendwie riesen, kryptische Anleitungen durchzulesen. Das war eigentlich soweit alles ganz okay und tut seinen Dienst. Ich denke, ich muss wirklich mal hingehen und mal die Sicherung raushauen, um zu sehen, ja, dass es auch wirklich dann so funktioniert. Aber ich wollte es halt jetzt auch nicht provozieren, ja, muss ich auch sagen. Von daher, der Ersteindruck, wie gesagt, vom Gerät an sich selbst, ja, sehr positiv. Was jetzt Installation betroffen hat, auch. Und was bis jetzt halt Funktionen betroffen hat, auch. Ja, also da bin ich äußerst angenehm überrascht, wie gut das soweit funktioniert hat.
Ja, was mir besonders gut gefällt, ich sehe jetzt gerade die Abbildung vor mir, weil ich gerade den Link geöffnet habe. Das Design finde ich jetzt persönlich ansprechend. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ehrlich gesagt besser als bei dem Gerät, was ich von CyberPower habe. Aber das ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Weil sie sieht eher so aus wie so ein kleiner, ich sag mal auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob du die Firma Shuttle PC kennst. Früher hatten die so Bare-Bone-Systeme und so ein Shuttle-PC, der sah ähnlich aus der Vergangenheit.
Naja, ich habe hier ein Mini-ITX-Gehäuse. Das ist sogar noch einen Ticken breiter als jetzt die USV. Aber vom Design oder von der Größe her an sich oder vom Design her sehr ähnlich. Ja, deswegen, also ich bin da, klar, du hast das LCD-Display da noch an der Front, da fällt es halt schon auf, dass es sich da nicht um ein PC-Gehäuse, wobei du kannst auch PC-Gehäuse kannst ja auch alles machen. Aber klar fällt es da schon auf, alleine wenn du dann auf die Rückseite guckst und die ganzen Anschlüsse siehst, ja, und die Power-Outlets, ja, dann ist eigentlich klar, um was es sich handelt, ja. Aber es ist, sagen wir mal so, es fällt nicht unangenehm auf, ja. Und du hast ja normalerweise sowieso nicht irgendwo auf dem Tisch stehen oder so, ja.
Ja, meistens unterm Schreibtisch oder wenn man es jetzt irgendwo
oder so,
kommerziell einsetzt, im Rack, im Server-Rack oder sonst wo noch untergestellt, je nachdem, oder im Serverraum, wie auch immer. Ich habe gerade mal die Maße raus.
Steht es jetzt hinter so einem, wie heißen die Dinge nochmal, diese, nicht Rolli.
Rollcontainer.
Ja, so hinter so einem steht es halt.
Bürocontainer, Rollcontainer.
Genau,
ich habe gerade mal die Maße rausgesucht, 49 mal 27 mal 27 Zentimeter. Sehr kompakt, ja. Und 13,3 Kilo, also durchaus normal für die Leistungsklasse, die wir dort haben.
Ja, es ist halt für die, also wenn du das Ding einfach so da stehen hast und mal hochheben willst, wenn, also jemand, der das nicht kennt oder nicht weiß, was es ist,
Sind halt Batterien.
Ist erstmal überrascht, für den Gewicht, ja, was da drin ist. Ja,
ja,
ja. Und für das, wie es halt optisch aussieht, ist es auch um einiges schwerer als das, was man eigentlich so unbedingt jetzt von der Größe erwarten würde. Klar, wenn du weißt, es ist eine USV und so, okay, klar, die muss ja, oder die hat, bringt einfach Gewicht mit sich. Aber du bist im ersten Moment schon mal, ja,
ja, ja,
angenehm, logisch, oder sagen wir mal, überrascht von dem, was es einfach ist. Ja.
Mhm. Gut. Ja, dann freut es mich, dass du ja auch quasi im Bereich der USV hängen geblieben bist oder auch ein bisschen sicherer geworden ist für gewisse Bereiche.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, privat, ja, was brauchst du da unbedingt, eine USV? Okay, klar, je nachdem, was an Technik halt dranhängen hast oder so, ja, okay, was du machst, ja, aber gerade auch jetzt, wie gesagt, bei meiner Frau mit den ganzen Kundendaten etc., mit den Backups, die sie da laufen hat, habe ich gesagt, ich häng's erst mal, was heißt erst, ich häng's eher da dran, ja, weil die Daten, den nutzt sie ja, oder den Rechner nutzt sie ja auch privat, da hat sie ja auch ihre ganzen Bilder drauf, ja, was sie macht hier, auch gerade die Videos ja aus dem Training, die ganzen Hundebilder, beziehungsweise die ganzen privaten Bilder hat sie damit drauf, die Backups sollten da schon vernünftig laufen, ja, mein Gaming-PC, ja, mein Gott, die ganzen Spiele, Saves oder so, liegen eh in der Cloud. Ja, was willst, naja, du da von dem Rechner da jetzt Backups machen? Hängen den besser da dran. Ja.
Naja, auf jeden Fall. Klar. Man muss immer seinen Anwendungsfall dafür finden.
Ja.
Und
ja. Wahrscheinlich gehe ich jetzt demnächst einfach mal hin, ja, und hau mal die Sicherung für die Praxis raus. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ding verhält.
Ich habe das bei meiner Cyberpower-Anlage gemacht und das funktioniert. Also ich habe es natürlich getestet.
Also da gehe ich auch fest von aus, ja. Ansonsten würde ich da auch nicht so vertrauensvoll das da alles hinstellen, ja, weil das macht ja dann auch keinen Sinn.
Ja, ja, das wäre schlimm, wenn das nicht funktionieren würde. Gut, dann haben wir das doch auch geklärt. Ja, gut, dann haben wir auch darüber gesprochen und ich würde sagen, dann komme ich mit meinem kleinen Gadget an. Ja, das ist auch relativ unspektakulär, das Ganze, weil es macht das, was es soll, und das macht es seit ein paar Tagen stabil und durchgehend. Es ist nämlich ein kleines Zubehörprodukt für die iPad Pro Serie, sowohl die 11 Zoll als auch die 12,9 Zoll Serie. Da dem Produkt ist es relativ egal, wie groß das iPad ist. Und das ist das Schöne daran, es ist jetzt nicht unbedingt auf eine gewisse Zollgröße zugeschnitten. Und es handelt sich mal wieder um ein Produkt aus dem Hause Satechi. Das Ding nennt sich Satechi Aluminium Stand and Hub. Und da ist schon der interessante Punkt, nämlich dass der Hub-Stands gibt es wie Sand am Meer. Die sind im Regelfall meistens passiv. Das heißt, man hat irgendwo ein Konstrukt, wo man dann das iPad draufstellt. Es gibt die verschiedensten Befestigungsmöglichkeiten und das war es dann im Regelfall. Und hier sieht es ein wenig anders aus. Wir haben im Standfuß gewisse Anschlüsse und das sind 6 Stück. Und die habe ich mir natürlich erstmal aufgeschrieben, weil ich habe die natürlich nicht im Kopf. Es handelt sich um einmal USB-C mit einem Power Delivery Ladeanschluss. Maximal kann ich dort ein Netzteil dranhängen mit 60 Watt. Ich habe das mal mit einem Netzteil ausprobiert, was etwas höher dimensioniert ist. Dann funktioniert es nicht, dann schaltet das ab. Da gibt es natürlich auch eine Regelung drin, dass das dann halt nicht mehr funktioniert und dass man das Ding nicht mit mehr Spannung betreiben kann. Hat mich nämlich zum Anfang gewundert. Ich habe dann nämlich das MacBook Pro Netzteil reingepackt. Das hat 101, 105 irgendwas, also deutlich über 100 Watt. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich das Original iPad Pro Netzteil reingepackt, was beim iPad dabei war, und dann hat es ohne weiteres funktioniert. Steht aber auch im Handbuch, dass da ein Sicherheitsmechanismus drinsteckt, dass man das Ding nicht überpowern kann. Ja, dann gibt es einen 4K HDMI-Anschluss auf der Rückseite und es gibt einmal einen USB-A-Datenanschluss, respektive für einen USB-Stick etc. pp. Oder auch für eine externe Festplatte SSD. 3,5 mm Klinkeranschluss, einmal ein SD-Card-Slot, Also ein Standard-SD-Karten-Slot und einmal ein Micro-SD-Karten-Slot. Und das sind Anschlüsse, die alle auf der Rückseite befestigt oder untergebracht sind. Und auf der Vorderseite hat man halt, soweit es geht, keine Anschlüsse. Das ist auch sehr schön. Dann hat man halt eine glatte, clean Optik. Und man klappt dann quasi aus dem Gerät einmal herum den Stand. Das Schöne daran ist, man kann das Ding extrem kompakt zusammenfalten und man kann ihn auch wunderbar mitnehmen auf die Reise. Also das nimmt nicht viel Platz weg. Ein sehr kompaktes Gerät, ich sag mal so als Größenmaßstab, so zwei Zigarettenschachteln nebeneinander. Das ist immer so die bewährte Maßeinheit, wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Auch von der Höhe kommt das ungefähr hin. Wir haben halt also einen Materialmix aus Aluminium und Kunststoff, wobei Aluminium hier dominiert, Gott sei Dank. Und der Stand an sich, also da, wo das iPad drauf liegt, der ist Gott sei Dank auch aus Aluminium und der ist auch gepolstert. Das heißt, also mit Gummifüßchen. Das heißt, wenn man das iPad drauflegt, liegt auch nicht das blanke Aluminium auf der Rückseite vom iPad, sondern man hat halt auch eine gepolsterte Auflagefläche. Somit gibt es auch keine Kratzer. Ja, und das Ganze klappt man dann halt zusammen, dass man den Stand quasi flach aufliegend auf dem Hub hat. Und das Gewicht ist auch so gut dimensioniert, dass man auch einen sicheren Halt hat, auch wenn man das große iPad im Einsatz hat. Da wackelt nichts oder da ist nichts irgendwie kopflastig, dass es irgendwie umfällt. Das bietet einen sehr soliden Stand und auch die Unterseite ist nochmal gummiert, dass das der Hub der Stand an sich sicher auf jeder glatten Unterlage steht. Das Kabel, was man letztendlich auch am iPad anschließen muss, das hat einen gewinkelten Stecker, also einen gewinkelten USB-C-Stecker. Somit schaut es auch nicht sehr weit aus dem iPad heraus. Es sieht dann optisch auch ganz nett aus. Und das Kabel ist auch relativ lang dimensioniert und ist fest am Stand verbaut und hat eine Kabelmanagement-Funktion, die ich dann wunderbar unten in den Stand auf der Unterseite einfädeln kann. Und somit ist dieses Verbindungskabel auch super organisiert und gut aufgehoben. Und man hat also ein kompaktes Packmaß, was man in jede Gadgettasche einfach reinpacken kann. Und es trägt nicht groß auf. Gewicht ist, glaube ich, so um die 280 Gramm. Und man muss auch ein bisschen Gewicht haben, damit, wie gesagt, das iPad auch sicher und stabil steht, weil es deckt ja alle Größen ab, 12,9 bis 11 Zoll. Es gibt, glaube ich, auch ein iPad Air ab einer gewissen Generation, aber die Kompatibilität habe ich jetzt nicht komplett im Kopf. Da muss man nochmal auf die verlinkte Seite gehen, die ich in die Shownotes gepackt habe. Ja. Kurzum, ein sehr interessantes Produkt, gerade wenn man im Pro-Bereich unterwegs ist und gerne mal auch externe Geräte anschließen möchte oder auch mal externe Datenträger anschließen möchte und auch gleichzeitig das Gerät aufladen will und alles kompakt in einer Einheit untergebracht haben möchte. Da ist man hier mit dem Ding gut bedient. Preislich liegen wir bei 99 Euro, das ist der UVP im Moment und ich denke, das wird sich dann auch noch ein bisschen im Preis senken, wenn das Gerät am Markt etabliert ist, dann gibt es, denke ich, auch noch mal ein paar Angebote bei den üblichen Händlern. Im Moment ist das Ding brandneu und ich habe es, glaube ich, einen Tag nach dem Release auf dem Schreibtisch gehabt und deswegen ist der Preis auch noch in der breiten Masse bei 99 Euro. Aber durchaus angebracht für das, was das Produkt bietet. Ja, wie so oft bin ich wieder mal einmal mehr begeistert von einem Satechi-Produkt.
Ja, die sind sowieso gut dabei. Ich glaube, ich habe zuletzt gerade was gesehen, dass sie für den M1 iMac jetzt auch wieder so einen USB-Hub, den du halt unten anklemmen kannst, vorgestellt haben. Also die sind da,
was du ja, die haben sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich gemacht. Viele denken, die sind sonst wo beheimatet. Nein, der Firmensitz, natürlich nicht die Produktionsstätte, aber der Firmensitz ist in Kalifornien. Da sind sie groß geworden und da wurde die Firma gegründet. Produktion wird natürlich irgendwo Fernost sein, ganz klar. Aber Gründung oder Headquarter ist in Kalifornien. Ja, also die haben in den letzten Jahren unwahrscheinlich aufgeholt. Auch die Qualität hat angezogen ohne Ende. Na, also wenn ich mir die allerersten Satecki-Produkte anschaue, im Vergleich zu heute, da liegen Welten zwischen. Also die haben einen unwahrscheinlich großen Entwicklungsschritt gemacht. Das ist Wahnsinn. Also sowohl vom Packaging, also vom Verpackungsdesign bis hin auch zur Produktqualität haben sie sich extrem weiterentwickelt. Da ist ganz viel passiert und das ist sehr interessant, was da in den letzten Jahren passiert ist bei Satecki. Am Anfang habe ich die noch ganz anders eingeordnet, als ich es jetzt mittlerweile tue. Ja, schönes Produkt. Gut, dann haben wir das doch auch.
Ja, haben wir. Ach so, du meinst, die wir sind am Ende schon wieder angelangt.
Was heißt schon wieder? Gefühlt sitze ich ja 4 Stunden schon vor dem Rechner.
Gut, okay.
Naja, ich sitze ja schon seit gestern. Ich warte ja schon den ganzen Tag
auf dir. Nonstop am Rechner gesessen und auf den Thomas gewartet. Ja, ja, klar.
Ja, 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 klar. Ja, klar.
Während ich mit meiner Frau beim Frühstück saß.
Ja, ja, ich saß durchgehend durch. Ich wollte dich ja nicht verpassen, anruftechnisch. Ja, ja, und dann,
nachmittags dann noch zu Kaffee und Grillen bei Freunden. Ja.
Ja. Ja. Es war mir ja fast schon klar, dass du den gestrigen Tag ausnutzen wolltest, wo ich deine Nachricht gelesen habe.
Ja, nee, ja, vor allem, Freunde von uns sind gerade Eltern geworden und das war schon, und die haben immer gesagt, sie haben das einfachste Kind der Welt oder das einfachste Baby der Welt.
Oh Gottes Willen.
Und wie gesagt, wir haben sie jetzt gestern dann auch mal besucht und es ist wirklich alles, so ein Baby habe ich schon nie erlebt, ja.
Meinst du einen Silent Mode?
Also, ja, quasi? Durchgehend, ja. Komplett.
Ich hoffe.
Total, ja. Das kam, toi, 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 haben wir auch gesagt. Nee, war aber nett. Wir haben dann noch Burger gegrillt, also war echt okay, kannst du nicht meckern.
Ja,
war ein guter Tag gestern. Der war so entspannt und schön und angenehm, wahrscheinlich auch deswegen der gute Schlaf, ja.
Gehe ich mal davon aus. Ach so. Ja. Du wolltest den Tag nicht mit einer Podcast-Aufnahme versauen. Ja, gut,
kann ich nicht. Nee, ich hätte das, wir hätten das zeitlich einfach nicht irgendwie geschafft.
Ja, klar.
Von daher habe ich gesagt, sagst du Tobi gleich mal Bescheid. Nicht, dass er dann wirklich 4 Stunden da sitzt und auf dich wartet, ja.
Nein, nein. Je eher ich Bescheid weiß, je besser ist natürlich auch für meine Planung. Das ist natürlich klar. Ganz, ganz klar. Gut. Somit bin ich dann gestern noch ein bisschen in den Garten gegangen und habe Gartenarbeit gemacht. Das hat sich dann angeboten.
Ja, das muss ich alles die Woche noch machen.
Ja, aber dann soll es ja wieder regnen. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist,
ja, okay, der Rasen freut sich, ja.
Ja, der Rasen freut sich.
Mhm. Ja, wobei, der ist ja eigentlich durchweg grün dieses Jahr gewesen bis jetzt.
Super, super.
Da kannst du wirklich nicht meckern.
Ja.
Okay, bis auf das vernachlässigte Pflegen, ja, das ganze Unkraut da drinne. Aber ansonsten, wenn du mal überlegst, so im Vergleich zu den letzten Jahren, wo er dann teilweise halt so braun, wo du gemerkt hast, das Wasser fehlt, ja, du musst wässern, wie blöd und so. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, natürlich. Letztes Jahr war es halt auch so, dass man durchaus einmal aussetzen konnte mit dem Mähen, weil der Rasen nicht so schnell gewachsen ist.
Genau,
das ist dieses Jahr nicht der Fall. Dieses Jahr kannst du sogar zweimal die Woche mähen, wenn's
je nachdem,
richtig,
was du halt haben
willst.
Ja, genau,
ja. Ja. Das ist halt so.
Ja.
Aber okay. Es ist nie perfekt. Ne? Einmal ist es zu viel Regen, dann ist es zu wenig Regen. Kriegst es nicht perfekt.
Genau.
Ja. So ist es.
Ja.
Egal. Wir müssen so nehmen, wie es kommt.
Ja, noch haben wir da groß keinen Einfluss drauf. Ja.
Ja, Gott sei Dank, oder ja, auch nicht Gott sei Dank, wie man es nimmt. Okay, Thomas, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche irgendwann mal wieder. Ne? Also, bis dahin.
Ja, ciao.